Ein guter Klangregisseur sollte einige Dinge gut können. Er sollte zunächst ein guter Sounddesigner sein, er sollte ein super Ingenieur sein und er sollte ein super Tonmeister sein. Wenn er das alles drei zusammen ist und auch gut kann, dann ist er ein guter Klangregisseur. Man kann das vielleicht als eine Hörregie, als ein Vorstellen von Klängen, als ein Zeigen von Klängen bezeichnen, und zwar in einer Live-Situation, also im Konzertsaal. Und dieses Zeigen von Klängen, von Geräuschen, von Musik, das kann ganz vielfältig sein. Das kann sein, dass es zweidimensional von der Bühne ist. Das können Geräusche sein, die uns umgeben. Das können Geräusche sein, die moduliert werden, Klänge, die moduliert werden. Das kommt ganz auf die Komposition an. Man zeigt im Prinzip Musik, Klänge und Geräusche und verarbeitet die. Man spielt diese Klänge. Den Anfang hat jemand geprägt, der auch mitentscheidend war für meinen Anfang. Mit jemand ganz wunderbar, nämlich mit Karl-Heinz Stockhausen. Und dieser Mann hat auch diesen Begriff geprägt, Klangregisseur. Das findest du auch in seinen Partituren. Das ist einer der ersten, der darüber nachgedacht hat, eine Notation zu finden für das, was man hier an diesem Mischpult macht. Weil da gibt es keine Notation für das, was wir machen. Luigi Nono hat auch über Klangregie gesprochen. Aber für mich ist es eigentlich Stockhausen, der diesen Begriff in der Hauptsache geprägt hat.
Seit 1990 ist Norbert Ommer Klangregisseur beim Ensemble Modern in Frankfurt am Main. Musik aus dem 20. und 21. Jahrhundert steht hier auf dem Programm. Musik, bei der Komponisten häufig auch den Einsatz von elektroakustischen Geräten verlangen. Damit wird Technik zum eigenständigen Ausdrucksmittel und ist inhaltlicher Bestandteil zeitgenössischer Musik. Norbert Ommer versteht von beidem eine Menge. Der Ingenieur und Musiker designt die Klänge so für den Zuhörer, wie es heutigen Hörgewohnheiten entspricht. Oder er will sie ganz bewusst durchbrechen. Immer im Sinne der Komponisten, denn ihre Vorgaben in der Partitur, vorausgesetzt es gibt hier klare Anweisungen, sind für den Klangregisseur oberste Instanz und für die Aufführung verbindlich.
Stockhausen war wegweisend für mich, nicht nur weil er Klangregisseur war, sondern weil er mir die Ohren geöffnet hat für neue Musik. Das war meine erste Begegnung mit neuer Musik, wo ich meine ersten Erfahrungen als Toningenieur sammeln konnte. Ich habe bei Mixtur, da war ich glaube ich 18, also auf der Bühne gesessen, auch ein Stück von Karl-Heinz Stockhausen. Ich habe auch andere Chancen gehabt und durfte mit ihm zusammenarbeiten über eine längere Zeit damals. Er hat mir zum einen gezeigt, was ein Klangregisseur ist, aber was für mich damals noch viel wichtiger war, er hat mir die Ohren für neue Musik geöffnet durch seine Musik.
Ich habe die Klaviere,
die beiden Flügel, die stehen ineinander geschoben. Da habe ich schon mal das erste Problem. Ein Klavier ist lauter, das andere ist leiser. Also ich meine immer das Gleiche, wenn ich von Klavier und Flügel spreche. Weil die Deckel ja in unterschiedliche Richtungen strahlen. Deswegen werden die Lautsprecher hinter den Klavieren aufgebaut, vom Zuschauerraum aus betrachtet. Über diese Lautsprecher werden quasi die Flügel verstärkt, sodass sie gleich laut erscheinen, den Zuhörer. Das heißt, die sind schon mal gleich laut präsentiert. Das heißt, durch die Aufführungspraxis gibt es hier keinen Nachteil, dass es eine leiser und lauter ist. Zusätzlich werden aber auch die Modulationen hörbar gemacht, die der Ringmodulator erzeugt. Also nochmal diese zwei neuen Klangwelten. Ich habe also vier Instrumente im Prinzip. Die zwei Flügel und die zwei Ringmodulatorklänge. Und die habe ich so zu mischen, dass es ein schönes Konzerterlebnis gibt. Man muss Mantra aber auch in seiner Zeit sehen. Ich denke mir, Karl-Heinz Stockhausen hätte heute auch noch mit ganz anderen Mitteln gearbeitet. Damals war das halt was total Revolutionäres, so muss man sich das mal vorstellen, Ringmodulatoren, ja.
Ähnlich wie bei Mantra von 1970 setzte Karl-Heinz Stockhausen schon 6 Jahre zuvor in seinem Stück Mixturen Ring- und auch Sinusmodulatoren ein. Für Norbert Ommer war das Erleben von Stockhausens Kompositionen wegbereitend.
Ich habe angefangen mit einem Musikstudium und habe nach dem Musikstudium studiert an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, Ton- und Bildtechnik, als Toningenieurstudium. Und das habe ich dann noch abgeschlossen, also ich bin quasi ausgebildeter Musiker und graduierter Ingenieur. Wobei ich diesen Ausbildungen eigentlich nicht so viel Wert beimesse, muss ich gestehen. Ich glaube, die größten Erfahrungen habe ich in meinem Leben davor und danach und auch währenddessen gemacht. Durch die Leute, die ich begegnet bin, durch die Dinge, die ich gemacht habe, die man nicht hätte machen müssen in dem Studium. Ja, das Studium war nur etwas, was mir Struktur gegeben hat.
Klangregie ist die kompromisslose Umsetzung von Partitur, Raumakustik und Elektronik.
Um ein guter Klangregisseur zu sein, gibt es Arbeit, die du davor machen musst. Wie ein Musiker eine Stimme lernen muss, musst du dein Sounddesign entwerfen. Das ist vergleichbar mit einem Architekten, der eine Architekturzeichnung macht von dem, was er macht. Der schafft da also ein Gebilde. Und das kannst du dann halt von verschiedenen Parametern machen. Dazu gehört Gespräch mit Komponisten, dazu gehört Partitur lesen, dazu gehört eine Partitur einzeichnen, dazu gehört dazu, dir Lautsprecheraufstellungen zu überlegen, Mikrofon-Setups zu überlegen, welche Mischpulte verwende ich, bis hin zu Budgets, über die du zu entscheiden hast, bis hin über Personaldiskussionen, die du zu führen hast. All das wäre Sounddesign für mich.
Sounddesign ist die hörbare Architektur unterschiedlicher Klangwelten mit individuellen Klangvorstellungen.
Schritt 2 wäre dann, wenn das dann erledigt ist, in der ersten Phase deiner Arbeit auch musst du Ingenieur sein, weil du musst über alle Arbeitsmittel dann entscheiden, egal wo du bist, bei der Probe, bei der Einrichtung der Probe. Du kommst nicht als Klangregisseur dahin und kommst mit der Partitur dahin und fragst dann, dufte, läuft alles, Take 1, sondern du solltest selber mit darüber entscheiden, über dein Arbeitsgerät, über dein Instrument. Also du bist der Klavierstimmer sozusagen, deines Instruments, Toningenieur. Du legst da selber Hand an, du richtest das selber ein und dann bist du natürlich Tonmeister. Also du bist dann eher, wenn das alles erledigt ist und die Probe beginnt, solltest du vor allem Musiker sein, Tonmeister. Solltest die Partitur lesen können, solltest mit dem Dirigenten, mit den Komponisten, mit den Musikern, solltest du versuchen, ein schönes Werk zu erarbeiten. Das ist jetzt im Groben umschrieben, sind die 3 Personen, die ein Klangregisseur in sich haben sollte.
Eine klare Abgrenzung zwischen einem Sounddesigner, Toningenieur und Tonmeister gibt es für Norbert Ommer nur in der Theorie. In der Praxis fließt alles zusammen. Nach dem Studium arbeitet Norbert Ommer als Toningenieur und Tonmeister in der freien Wirtschaft. Es gibt Berührungspunkte mit dem Fernsehen, der Beschallung von großen Musikevents und er leitet CD-Aufnahmen. 1990 lädt ihn erstmals das Frankfurter Ensemble Modern für eine Zusammenarbeit ein. Das Spezialistenensemble für zeitgenössische Musik plant ein groß angelegtes Projekt mit Frank Zappa: The Yellow Shark. Norbert Ommer ist mit dabei.
Zappa wollte damals jemand haben, der für eine bestimmte Firma arbeitet. Er wollte bestimmtes technisches Know-how haben. Das Ensemble Modern wollte jemand haben, der auch neue Musikerfahrung hat. So bin ich nur damals zu dem Projekt gekommen. Da war ich ja noch nicht Mitglied des Ensemble Modern. Und ich hatte schon den Kontakt zu Stockhausen gehabt. Und somit wusste man vom Ensemble Modern, aha, da gibt es jemanden in Köln, der hat auch mit dem Karl-Heinz Stockhausen gearbeitet. Und so kam ich dann damals zu dieser Tournee The Yellow Shark von Frank Zappa. Und deswegen, wenn ich die Musik heute höre, Dog Breath, Ruth is Sleeping, da kräuselt es mich immer noch am Rücken, weil ich weiß noch so genau, wie das war. Ja, ich sehe den Zappa da immer noch auf dem schwarzen Sofa vor Mischpult sitzen. Da verbindet sich sehr, sehr viel mit.
Wie schon bei früheren Orchesterprojekten legte Frank Zappa auch bei The Yellow Shark Wert darauf, jedes einzelne Instrument auf der Bühne mit Mikrofonen abzunehmen. Bei einer klassischen Musikformation eher ungewöhnlich. Norbert Ommer verwendete also Mikrofonierungskonzepte aus der Klassik, der Rock- und Popmusik. Durch die nahe Mikrofonierung der Instrumente bekommt der Klang eine künstliche Nähe. Zappa hat es so gewollt. Ähnliche Klangeindrücke entstehen auch bei späteren Projekten, mit denen Norbert Ommer einen CD-Sound im Konzertsaal erzeugen möchte. Während der Aufführung sitzt er an seinem Mischpult, das Cockpit, wie er es nennt, in der Mitte des Saals. Von hier aus hat er die beste Abhörposition und kann den Klang optimal auf den Raum abstimmen. Die akustischen Bedingungen der Aufführungsorte arbeiten häufig gegen die Vorstellungen des Klangregisseurs. Norbert Ommer muss akustische Veränderungen vornehmen. Alleine mit der richtigen Auswahl und dem behutsamen Umgang mit Mikrofonen, Lautsprechern und Mischpulten ist das Sounddesign, wie er es nennt, noch längst nicht abgeschlossen. Für das richtige Klangerlebnis greift er notfalls auch auf Teppiche, Decken und Vorhänge zurück, um zum Beispiel schallharte Flächen wie Fenster oder glatte Wände zu dämpfen. Er gleicht die Räume seinen Klangvorstellungen an, so wie sie für die jeweilige Aufführung und das entsprechende Werk klingen sollen. Thank you. Norbert Ommer bedauert, dass es nur wenig gute Räume für neue Musik gibt. Denn sie fordert andere Bedingungen, stellt andere Ansprüche an den Konzertsaal als das klassische oder romantische Repertoire. Jede Musik verlangt ihren Raum. Er wird Teil der Dramaturgie. Zwar ist der Einsatz von Tontechnik und elektrischer Klangerzeugung in Kompositionen noch vergleichsweise jung. Doch immer häufiger konzertieren Musiker auch mit elektroakustischen Instrumenten in den Konzertsälen und verlangen den alten Gemäuern damit akustisch einiges ab. Hingegen bieten moderne Konzertsäle oft verstellbare Elemente an, mit denen man den Raum auf die entsprechende Musik einstellen kann. Das ist teuer und aufwendig und schlimmstenfalls auch unansehnlich, sodass sich Architekten manchmal ganz bewusst gegen eine Optimierung der Akustik entscheiden. Die Wertschätzung eines guten Raumklangs fällt ohnehin meist nur dann auf, wenn er besonders schlecht oder überdurchschnittlich gut ist. Ansonsten haben sich unsere Ohren damit abgefunden, den musikalischen Genuss ausschließlich vom Können der Künstler auf der Bühne abhängig zu machen. Norbert Ommer und viele zeitgenössische Musiker geben sich damit allein nicht zufrieden. Mit dem Komponisten Heiner Goebbels hat er erstmalig 1996 zusammengearbeitet. Als Klangregisseur war er hier ganz besonders gefordert, denn bei Schwarz auf Weiß agieren die Musiker vom Ensemble Modern auf einer Theaterbühne und nicht im Konzertsaal.
Und da brechen dann auch schon wieder Welten auf, ja, weil du kannst dir mal Ton im deutschen Theater ansehen oder weltweit, ja. Das ist gegenüber der Licht- und Bühnentechnik ist das meist stiefmütterlich. Der Heiner arbeitet aber anders, für den ist das gleichberechtigt. Und damit habe ich aber auch immer wieder die Aufgabe, ein bisschen was umzukrempeln, weil wenn wir das Ding in New York spielen, in Athen, in Moskau oder sonst wo, dann gehst du ja in der Regel in Theater oder in theaterähnliche Räume. Und da hast du dann immer mit den gleichen Vorbehalten zu kämpfen, was das für ein Riesenaufwand für die Tontechnik ist, ja. Aber das ist bei uns wirklich sogar vertraglich geregelt, dass das, was ich da als Sounddesigner entwerfe, Vertragsbestandteil ist, ja. Bei Schwarz auf Weiß von Heiner Goebbels bewegen sich alle Ensemble-Modernmusiker auf der Bühne. Dabei bedienen sie nicht nur ihre Instrumente. Vielmehr produzieren sie die Sounds auch mit Alltagsgegenständen wie Papier, Stiften oder einem Teekessel. Die Klänge werden im Zuschauerraum in mehreren Ebenen abgebildet. Sie erreichen den Zuhörer im Saal nicht nur direkt von der Bühne. Auch von hinten oder von den Seiten treten über Lautsprecher Schallereignisse auf, die von den Musikern auf der Bühne produziert werden. Zusätzlich fährt Norbert Ommer während der Vorstellung vorproduzierte Sounds von CDs ab, strikt nach Partiturangaben. Heiner Goebbels gehört zu den Komponisten, die eine sehr genaue Vorstellung vom Aufführungsklang haben und dafür der Klangregie eindeutige Anweisungen gibt. Thank you.
Wenn akustische Klänge der Instrumentalisten auf elektronische von der CD oder einem anderen Datenträger treffen, überführt Norbert Ommer alle Klangquellen in die gleiche Welt, wie er sagt. Ohne eine zusätzliche Verstärkung wären die Instrumentalisten möglicherweise nicht mehr zu hören und würden durch die elektronischen Klänge verdeckt. Bei Schwarz auf Weiß von Heiner Goebbels treten auch Musiker mit sehr leisen Instrumenten auf, die auf einer großen Theaterbühne mit einer Raumtiefe von 20 Metern für das Publikum im Saal kaum noch zu hören wären. Das Unhörbare muss hörbar gemacht werden.
Draperies. Likewise, in the gloomy room.
Und das Spannende ist natürlich auch dann im Theater gerade mit Visionen zu arbeiten, mit Täuschung. Und dann hörst du was, aber du siehst nicht das Mikrofon dazu. Du siehst zum Beispiel jemanden mit der Koto auftreten und leise die Koto-Stimmen. Und dann spielt aber ein ganzes Blechblasensemble, was von hinten kommt. Oder du hörst leise Industriegeräusche dazu. Du hörst aber trotzdem noch die Koto. Und das kannst du halt nur erreichen mit einer ausgeklügelten Mikrofonierung. Aber wenn du die dann auch noch nicht siehst, dann bist du umso mehr überrascht. Weil wenn ein Mikrofonstativ stehen würde, jetzt nur mal als Beispiel, setzt jemand die Koto davor, dann weiß jeder schon, bevor er den ersten Klang hört, okay, da passiert gleich was. Wenn du das aber nicht siehst und dann hast du trotzdem einen Klang, der dich unter Umständen herum gibt von dieser Koto, weil er noch technisch bearbeitet ist, dann ist man umso mehr überrascht.
Wenn wir uns auf unsere Weise eine Weise hysterisch und wir chantions die Chansons d'Anacreon, qui ne sont que folie. Et nous buvions largement, quoique la pourpre du vin nous rappela la pourpre du sang. Car il y avait dans la chambre un huitième personnage, le jeune Zoilus. Mort. Étendu tout de son long et enseveli, il était le génie et le démon de la scène. Hélas, il n'avait point sa part de notre divertissement, sauf que sa figure, convulsée par le mal, et ses yeux dans lesquels la mort n'avait éteint qu'à moitié le feu de la peste, semblait prendre à notre joie autant d'intérêt que les morts sont capables d'en prendre à la joie de ceux qui doivent mourir.
jetzt haben wir hier an den Master was eingestellt, jetzt wäre das nächste, dass wir uns zumindest, du hast da auch Graphic EQs hier drin, ne? Mhm. Kannst du die auch auf diese Auxe legen? Yeah. Dass du die vielleicht 4 Graphic EQs vorbereitest, mhm, für die Auxe, mhm, weil dieser helle metallische Klang, der kommt dann anscheinend von diesen Soundfiles. Es kann aber auch sein, und das würde ich jetzt mal testen, dass es von dem Mikro kommt, weil das ist ein Mikrofon, was auch sehr metallisch klingt.
Ja. So. Das, genau.
Und da deswegen wäre jetzt die nächste Sache für mich, EQs vorbereiten, weil das war das, was mich gestört hat eben beim Hören, mhm, dass es so einen metallischen Klang hatte, mhm, und auch eher im High-End-Bereich. Also wenn du den zu lange hörst, dann wird man müde davon. Mhm. Ja. Mhm.
Norbert Ommer im Arbeitsgespräch mit Sebastian Schottke.
Und dann kann man sich sogar noch überlegen, Schritt 2, 3, 4 wäre dann unter Umständen sogar, vielleicht klingen die Cues sogar unterschiedlich, dass die Entzerrung sogar ändern muss, je nach Klang. Dass du dir Snapshots, mhm, machen müsstest, wo du unterschiedliche EQs programmiert hast für die Eingänge vom Computer.
Das ist da drin schon passiert.
Ja. Oder dass du denkst, bei dem Effekt, okay, da gefällt mir der Klang nicht, da schraube ich ein bisschen. Ah, okay. Das passt aber nicht fürs ganze Stück, sondern okay, das passt nur für den Sound. Mhm. Okay. Das wäre jetzt Schritt 5, 6, 7, 8. Ja,
ja, okay.
Aber du, mir geht es jetzt darum, dir aufzuzeigen, wie ich arbeite, was eine konsequente Arbeitsweise wäre, um überhaupt festzustellen, wo funktioniert was nicht, wo funktioniert irgendwie was, und einen Leitfaden quasi zu haben, ein Handbuch, mhm, zu haben, wie du jetzt hier durchfindest. Ist das soweit angekommen? Oder hast
ist
du,
angekommen,
ja. Hast du da jetzt Fragen zu? War jetzt ein bisschen viel, weiß ich.
Das, was am meisten Spaß macht, ist dann, wenn das Setup steht, wenn es klingt und wenn man sich dann wirklich auf die Musik konzentrieren kann. Oft ist es so, dass eben im Vorfeld, ja, dass man viele Sachen erstmal auf die Reihe kriegen muss. Und ich glaube, das hat auch dann ein bisschen was mit Routine zu tun, dass man dann schnell die Sachen zum Laufen bringt und sich dann mehr um die Musik kümmern kann. Aber ein bisschen basteln muss man, glaube ich, schon. Auf jeden Fall. Und man muss es vor allem hören auch. Also vielleicht sollte man sich's auch nicht zu schnell machen. Man sollte sich auch echt Zeit nehmen dafür, dass es gut eingerichtet ist und klingt und dann, dass man dann loslegt.
Sebastian Schottke ist Klangregie-Stipendiat der Internationalen Ensemble Modern Akademie. Der studierte Tonmeister lernt ein Jahr lang mit anderen IEMA-Stipendiaten, Instrumentalisten, Komponisten und Dirigenten, adäquate Umsetzungsmöglichkeiten der Musik unserer Zeit. Unter den Fittichen der älteren und erfahrenen Kollegen vom Ensemble Modern gehen die jungen Künstler auf Entdeckungstour, probieren, verwerfen und organisieren eigene Konzerte und erwerben ein international anerkanntes Master-Degree.
Man muss sich das so vorstellen, dass man im Prinzip eine besondere Spezialisten-Stipendien-Ausbildung gibt im Bereich Neue Musik. Ensemble Modern ist ja eines der renommiertesten und bekanntesten Ensembles für Neue Musik weltweit. Und somit werden wir auch unterstützt durch die Bundeskulturstiftung, speziell dieser Studiengang, weil wir sozusagen ein Leuchtturm für Neue Musik sind. Weil ich glaube, es wird immer mehr Neue Musik aufgeführt werden. Es wird immer mehr mit Elektroakustik in Konzertsaalen gearbeitet werden. Und da ist weder der klassische Tonmeister noch Toningenieur noch Tontechniker gefragt, sondern ist der Klangregisseur gefragt.
Also was ich nach dem Jahr wirklich können möchte, das ist kreativ und sicher mit dem Equipment umgehen und mit der Musik. Also es ist sehr viel, also einfach immer ständig neue Stücke und die müssen in kürzester Zeit eingearbeitet werden und diese Arbeit einfach so eine gewisse Routine zu kriegen und in kürzestmöglicher Zeit einfach ein gutes Ergebnis zu bekommen. Das ist so die eine Sache und dann gibt es ja einfach die Arbeitsgeräte, die ich habe, also Mischpult, Lautsprecher, den Raum und die Programme, mit denen ich arbeite, dass es so ins Blut übergeht und dass man sehr schnell einfach ein gutes Ergebnis daraus kriegt. Wenn ich das nach dem Jahr kann, dann bin ich eigentlich ziemlich zufrieden.
Sind das Dinge, die man an der Hochschule nicht lernt in der Tonmeisterausbildung?
Sagen wir mal nicht in dem Umfang. Also es gab auch Vorlesungen, auch zum Beispiel mit dem MaxMSP, aber die Möglichkeit, wirklich dort Aufführungen zu machen, waren dort vielleicht ein bisschen eingeschränkter. Ich habe mich auch im Studium eigentlich um andere Sachen mehr gekümmert. Also ich habe wirklich mehr Aufnahmen gemacht und ein bisschen Beschallung auch. Und diese Sachen, Klangregie, eigentlich eher weniger. Aber ich glaube, in dem Umfang und in der Intensität ist das hier schon, also was die Praxis angeht, ist es schon eher einmalig.
Was Sie vor allen Dingen lernen sollten, ganz wichtig, ist, dass es noch was anderes gibt als die klassischen Ausbildungen. Ich finde, die haben alle ihre Berechtigung zum großen Teil verloren, weil es die Arbeitsplätze nicht mehr gibt. Deswegen finde ich das eine super Möglichkeit, hier einen neuen Wegweiser, wieder ein Leuchtturm zu sein, dass man auch in der neuen Musik als Tonmeister arbeiten kann. Und diese Arbeitsbeschreibung heißt dann Klangregisseur. Sie ist aber dann viel mehr als ein Tonmeister. Sie ist dann Sounddesigner, Tontechniker, Toningenieur und Tonmeister in einem und Musiker. Ich finde, das geht weit über eine normale Tonmeistertätigkeit hinaus. Und das sollten die hier mitnehmen. Einfach, wenn nur das übrig bleibt, das gibt es auch. Und ich weiß, damit umzugehen und ich weiß, was ich da machen muss, wenn ich als Klangregisseur arbeite. Im Prinzip bilden wir hier auch mehr Klangregisseure aus, als wir überhaupt brauchen. Gemessen, was die Hochschulen an Tonmeistern und Toningenieuren auswerfen, ist das aber zu vernachlässigen, möchte ich mal sagen. Es werden immer noch Tonmeister, Toningenieure gebraucht, aber diese klassischen Ausbildungen, die müssen eher so breit angelegt sein, zum Beispiel auch mit Hilfe eines solchen Stipendiums, dass man sich all die Nischen suchen muss, die es noch gibt. Insofern, man braucht nicht viel Klangregisseure. Es gibt ja auch sehr wenige, die das professionell machen, die das ausschließlich machen, Klangregie. Insofern, man braucht nicht so viele, wie wir ausbilden. Ich glaube aber, dass über die Jahre das ein Spektrum sein wird. Ich denke, man wird verhältnismäßig mehr Klangregisseure brauchen als Tonmeister. Wobei das jetzt eine ziemliche Hypothese ist, ja. Das ist meine eigene Hochrechnung, sage ich mal, ja.
Das Stück heißt La Complication du Marche. Das ist von einer japanischen Komponistin, Kumiko Omura heißt die, für Saxophon und Live-Elektronik. Junko, unsere Saxophonistin, wird also das Stück spielen. Was sie spielt, wird live in dem Programm Max MSP bearbeitet und dann über 4 Lautsprecher im Raum wiedergegeben. Was wiedergegeben wird, das unterteilt sich zum einen in die Effekte, also was mit dem Live-Sound von dem Saxophon gemacht wird in dem Programm, und andererseits gibt es noch Sounds, die also schon vorbereitet sind fix. Und mein Kollege Julien wird also dann 115 Mal wird er umschalten müssen und bestimmte Scenes starten, die dann also abgerufen werden und wiedergegeben werden.
Schwierigkeiten, Technik anzunehmen, also gerade bei Musikern, Diese Berührungsängste gibt es natürlich. Und die begegnet man immer wieder. Da kann man nur überzeugen. Ab einem bestimmten Punkt hilft dann auch gar nichts mehr. Da muss man es dann auch sein lassen. Aber in der Regel kann man dann auch immer helfen, kann man auch immer überzeugen durch eine gute Arbeit einfach, die man macht. Es kommt auch auf die Komposition an. Kommt darauf an, was gemacht wird. Guck dir mal an, wie frustriert manchmal Komponisten sind, wenn ihre Werke aufgeführt werden von irgendwelchen Orchestern. Da geht es ja genauso darum, ja. Wird das anerkannt? Was ist dann da noch Musik, wenn es ums Geräuschhafte geht? Und so weiter und so fort. Das gleiche Spiel habe ich als Klänger bei Produktionen, wo Klangregie durchgeführt wird. Aber ich muss ja mit dem arbeiten, was da ist und fordere das Mögliche von den Leuten, mit denen ich da arbeiten kann. Und umso länger man das macht, umso mehr man davon ausgeht, dass sie das auch machen wollen und quasi mit einem guten Beispiel vorangeht, umso besser habe ich gemerkt, funktioniert das ja. Man darf das nur nicht zu verbissen sehen.
Das kommt eigentlich
am Ende, ne?
Ja, also ich kann die Flöte natürlich auch ein bisschen so halten.
Ja, aber das sollte trotzdem noch den Abstand halten.
Okay.
Weil was hier Dings gibt, mit der Klarinette dann so nah da dran, okay, die sind wirklich gut. So gepitcht, die Mikrofone,
ja, okay.
Dass es wie ein Windzug dann ist, ja.
Okay, gut.
Aha. Ja. Also ruhig dran gehen und dann aber mit so einem Abstand.
Okay.
Okay, sagt Dietmar Wiesner, Flötist und Gründungsmitglied vom Ensemble Modern.
Ich mache so einen Klang, der passiert innerhalb der Flöte. Und das bedeutet, der kommt, die meisten Klänge kommen tatsächlich vorne an der Mundplatte raus. Aber der jetzt kommt tatsächlich hinten raus, also am Ende der Flöte. Und jetzt habe ich ihn gerade gefragt, wie ich meine Flöte halten soll, damit der effektiv abgenommen werden kann, der Klang.
Die Mikrofone funktionieren halt gerichtet. Ja, ist jetzt nicht wie bei einer Aufnahme unter Umständen, dass man überall so ein paar Kugelmikrofone aufstellt und das wird dann schon, sondern hier, man muss da schon so arbeiten, dass die einen Fokus haben, einen Spot. Und da muss man sich auch so ein bisschen danach richten, dass das dann auch funktioniert, ja. Und um einen bestimmten Effekt zu erreichen, muss man unter Umständen die Spielweise ändern. Genauso wie ein Gitarrist im Rock'n'Roll sich gegen den Verstärker dreht, um Feedback zu erzeugen. Das kennt ja jeder, ne?
Die Musiker vom Ensemble Modern suchen den Kontakt zu Norbert Ommer regelmäßig bei den Proben und vor den Aufführungen. Wenn die Komposition eine elektroakustische Unterstützung fordert, tauchen bei den Musikern auf der Bühne immer wieder viele Fragen auf. Für sie hat das Einrichten und die optimale Nutzung eines Mikrofons den gleichen Stellenwert wie das gegenseitige Abstimmen auf einen Akkord oder die Gestaltung einer gemeinsamen Phrasierung. Der Klangregisseur ist gleichberechtigter Musiker. Auf so viel Akzeptanz stößt Norbert Ommer nicht immer. Vor allem, wenn er mit Orchestern zusammenarbeitet, die Technik nur von der Aufnahmepraxis für CD-Produktionen her kennen. Beim Anblick von Mikrofonen, Mischpult und Lautsprechern legt sich bei vielen Musikern zunächst einmal die Stirn in Falten. Norbert Ommer setzt dann geduldig auf gute Argumente, um beispielsweise einen Geiger davon zu überzeugen, dass ein kleines Klemmmikrofon an seinem wertvollen Instrument Unerhörtes hörbar werden lässt. Oder aber, dass der Kontrolllautsprecher auf der Bühne lediglich zum Überprüfen des eigenen Spiels dient. Auch geben viele Dirigenten nicht gerne die Verantwortung an jemanden ab, der weit von ihnen entfernt, mitten im Zuschauerraum, an seinem Mischpult sitzt, um Dynamik und Gesamtklang situativ optimieren zu können. Norbert Ommer ist sich seiner Verantwortung bewusst und lädt bei der gemeinsamen Arbeit immer wieder die Musiker dazu ein, sich an seinen Arbeitsplatz zu setzen und den Klang von seiner Perspektive aus zu beurteilen.
Thank you.
In Music for 80 Musicians von Steve Reich gibt es in der Partitur keine Angaben für eine Klangregie. Trotzdem tritt das Ensemble bei Music for 80 Musicians mit einem 19. Mann auf. Norbert Ommer sitzt bei den Proben und Aufführungen, wie immer, in der Mitte des Saals vor seinem Mischpult. Wie ein Pianist am Flügel, liest Partitur und führt Klangregie.
Auch da würde man bestimmte Dinge nicht hören. Also wenn mal an vielen Stellen des Stücks, wenn dann alle Mallets spielen, oder wenn nur ein paar Mallets spielen, würdest du die Bassklarinette nicht mehr hören, würdest die Violine, das Cello nicht mehr hören und du würdest die Voices nicht mehr hören, die vorne sitzen. Damit hast du schon das erste große Problem, dass du die Hälfte der Stimmen nicht hören würdest. Und die Mallets kannst du zum Teil auch einfach nicht dok, 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 dok. Die kannst du auch nicht viel leiser spielen. Auch selbst im Pianissimo, das ist so, solch eine Klangfülle, dass du diese diese Sachen, die die Sänger machen, gar nicht hören würdest. Dazu kommt natürlich, wenn man die Partitur sich genauer anguckt, gibt es Fade-In, Fade-Out für bestimmte Instrumente, vor allen Dingen aber auch die Sänger. Und für die Sänger, wie wird es, und die arbeiten vor allen Dingen auch sehr stark mit dem Mikrofon zum Beispiel, um ihre Fade-In und Fade-Outs zu machen. Hörbarkeit überhaupt auf der Bühne funktioniert mit Tontechnik und mit Lautsprechern. Dass die sich überhaupt auf der Bühne hören können, schaffst du nur mit tontechnischen Mitteln, damit die so gut zusammenspielen können. Das heißt, ohne Klangregie, ohne Tontechnik kannst du das sicherlich aufführen. Das ist aber nur ein Schatten von dem, was du erreichen kannst mit einer guten Klangregie. Es geht ja nicht darum, einfach alles lauter zu machen, sondern in der Regel geht es darum, Sachen so einzustellen, dass du Dinge hörst, die du aufgrund der Akustik oder aufgrund der Komposition oder der Instrumentierung sonst nicht hören würdest. And placed him in the garden of Eden, to serve it and
to keep it. The process is as follows. Auch für die Videooper Three Tales von Steve Reich und der Videokünstlerin Beryl Corot mikrofoniert Norbert Ommer die Musiker vom Ensemble Modern. Die Mikrofone stehen nah an ihren Instrumenten und nehmen sie sehr direkt ab. Der Sound im Raum klingt dicht, fast wie auf einer CD. Alle Musiker sitzen im Dunkeln, direkt vor einer großen Leinwand, auf der während der Vorstellung das Videobild läuft. Die Pultbeleuchtung ist so eingestellt, dass man im Zuschauerraum keine Notiz davon nimmt und auch nicht vom Bild abgelenkt wird. Das gleiche gilt für die Mikrofonstative und Monitorboxen auf der Bühne. Auch die Lautsprecher im Raum sind für das Publikum unauffällig.
Klangregie gibt es aber deswegen auch, weil es eine ganze Menge pre-recorded Sounds gibt in diesem Stück. Und dann gibt es als Klangquelle nicht nur das Ensemble Modern, sondern auch eine Mehrspurmaschine. Die Mehrspurmaschine ist getriggert durch die Videomaschine, die das Bild liefert. Und die hat viele Kanäle, diese Mehrspurmaschine. Und da sind Stimmen drauf. Zum Beispiel gibt es Personen, die sprechen auf der Leinwand. Diese Stimmen sind bearbeitet. Da gibt es Melodien von Instrumenten, die in der Stimmlage der Sprachmelodie mitspielen. Dann gibt es Atmogeräusche, zum Beispiel siehst du die Hindenburg vorbeifliegen am Kölner Dom. Du hörst den Kölner Dom läuten und du hörst das tiefe Motorengeräusch der Hindenburg, nur als Beispiel. Also wenn du das schon wiedergeben würdest mit der Leinwand, würdest du vom Ensemble Modern schon kaum was hören. Das Ensemble Modern besteht aus einer kleinen Besetzung aus Streichquartett, zwei Percussionisten, zwei Pianisten, die auch so aufgebaut sind, dass auch schon keine Aufbauform mehr ist. Auch das würdest du schon schlecht hören. Und dann hast du noch Sänger, die auch singen und wo du eine Sprachverständlichkeit haben musst. Also da würde es sich schon von vornherein verbieten, das ohne Klangregie zu machen. Das nächste ist aber jetzt eigentlich auch eine Frage des Sounddesigns. Ich habe eine relativ große Leinwand, ich glaube 9x11 Meter waren die in der Regel, kommt die auf den Raum an, mit sehr imposanten Bildern auch. Und dann stellt sich natürlich für mich gleich auch die Frage, welchen Stellenwert hat der Klang? Und für mich war dann sofort klar, dass der Klang entsprechend groß auch sein muss. Man hätte ja sogar noch viel weiter gehen können beim Sounddesign. Das haben wir damals nicht gemacht. Zum Beispiel arbeitet man mit Sounds, auch die aus der Leinwand kommen, arbeitet man mit Sounds, die uns umgeben. Da haben wir aber aus ökonomischen und Budgetgründen vor allen Dingen darauf verzichtet, weil das dann nicht mehr bezahlbar gewesen wäre. Aber das wäre noch wünschenswert gewesen, weil wir reden davon sozusagen von großem Kino, aber wirklich, das umgibt dich da, der Klang. Ja. Und das hätte ich mir auch da gewünscht. Aber du kannst dir vorstellen, wir haben das Ding in allen möglichen Konzerthäusern der Welt aufgeführt. Wenn du da anfängst, vor allen Dingen auf Konzerthäusern, die dann noch mehrere Ebenen haben, Surround-Systeme einzubauen, kann man sich schnell vorstellen, was das für ein Aufwand ist. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass das Werk auch mit dem Sounddesign, was ich da gemacht habe, wofür ich auch einen Preis bekommen habe, eine große Wirkung gehabt hat.
Für viele Werke, die mit elektroakustischer Unterstützung arbeiten, gibt es keine genauen Angaben für die Klangregie. Beispielsweise, welche Mikrofone zu benutzen sind und wie die Musiker mit ihnen umzugehen haben. Ob sie direkt in die Hauptachse der Mikrofonmembran spielen, sich weiter entfernt von ihr platzieren oder die Distanz während des Spielens stetig verändern. Und welche Lautsprechersysteme werden für ein bestimmtes Stück bevorzugt? Benötigen die Musiker Kontrollmonitore? Oder kommen sie ohne aus? Mit welchem Verstärkungsgrad wird überhaupt gearbeitet? Darf man die Technik sehen oder muss sie für das Publikum unsichtbar bleiben? Kommen Computer zum Einsatz, stellt sich die Frage nach dem Betriebssystem und den Wiedergabeprogrammen. Hinzu kommt, dass der Klangregisseur eine unbegrenzte Auswahl von Klangfiltern und Effektgeräten benutzen kann und mit in sein Regiekonzept einbezieht. Norbert Ommer beantwortet all diese Fragen individuell, aus der Partitur heraus, in Absprache mit den Musikern, Dirigenten und Komponisten. Für jedes Werk und jeden Aufführungsort entwirft er ein neues Sounddesign und führt während der Vorstellung Klangregie. In Echtzeit. Niemals würde er auf die Idee kommen, seine Einstellungen abzuspeichern, um sie etwa während der Vorstellung automatisiert abzuspielen. Norbert Ommer musiziert mit, vom Mischpult aus, denn Klangregie ist für ihn ein Live-Event. Künstlich aufdrängen möchte sich Norbert Ommer allerdings nicht. Er arbeitet nur dann, wenn die Musik es wirklich fordert. Seine Klangregie ist zweckmäßig und inhaltlich notwendig. Niemals aber ist sie zwanghaft.
Wir können ein praktisches Beispiel jetzt nehmen. Bruetrenale gibt es seit einiger Zeit. Die spielen in der Fabrikhalle, die um die Jahrhundertwende gebaut wurde. Genau da arbeitet man mit elektroakustischen Mitteln. Da sind auch, ist auch ein Klangregisseur tätig, um das normale Orchesterwerk, was in einem anderen Haus gespielt werden würde, ohne Klangregie hörbar zu machen. So, und ich glaube, dass es diese Orte immer mehr geben wird. Dass es unter Umständen auch die Orchester nicht mehr in den Formen geben wird. Ja? Dass man vielleicht diesen Klang auch leid ist, könnte ja auch sein. Könnte ja auch mal sein, dass man der normalen Form überdrüssig ist. Dazu würde der Raum, würde der Apparat die Form gehören. Warum nicht die Form verändern und was anders machen? Ich glaube, dazu wird es kommen. Aber wie spannend, ja, wäre es doch mal, auch ein anderes Werk mal in einem Krater in der Wüste zu hören oder so, ja. Auch da würden wir Klangregie brauchen. In anderen Räumen hören, anders interpretiert hören.
Gerade die zeitgenössische, neue Musik kommt künftig nicht ohne Klangregie aus. Auch hier ist sich Norbert Ommer sicher. Neue Konzertformen und die Möglichkeiten der digitalen Klangerzeugung, mit denen viele Komponisten experimentieren und arbeiten, verändern die Konzertlandschaft stetig. Klangregie ist dafür unverzichtbar. Wie ein Dirigent.